ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Issio Erich ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist Afrika-Kenner und das ist ziemlich ungenau gefasst von mir, denn dein Fokus, der liegt auf der Sahelzone. Kurzer Erdkundeunterricht deinerseits bitte für uns. Über welches Gebiet reden wir da genau?
Wir reden über das Gebiet, das südlich der Sahara ist. Und Sahel bedeutet aus dem Arabischen übersetzt Ufer. Und es ist quasi das Ufer der Wüste. Das ist der Übergang von der Wüste im Norden in die Savanne, weiter im Süden des Kontinents.
Also ein Gürtel in Afrika, der oberhalb im Norden sozusagen noch anzusetzen ist.
Genau.
In der vergangenen Woche war SWR1 Leutegast Issio Erich noch in Afrika unterwegs, nämlich im Tschad, dem fünftgrößten Land des Kontinents. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn irgendwas falsch sein sollte von meinen Angaben. Und du warst nicht alleine auf Recherche, sondern du warst im Tross von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD unterwegs. Nimm uns mal mit, wie läuft so eine Reise dann ab? Die ist ziemlich durchgetaktet, oder?
Die ist extrem durchgetaktet. Man fliegt mit dem Regierungsflieger ein und dann hat man eigentlich wenig Luft, um mal sich eine Auszeit zu nehmen, Situationen auf sich wirken zu lassen, so richtig einzutauchen in Situationen, weil es ist ein Termin nach dem anderen und da läuft man dann der Ministerin hinterher, schaut an, was passiert.
Wie viel Kontakt mit Menschen, nicht mit Politikerinnen und Politikern, hat so eine Ministerin bei so einem Kurzbesuch?
Gibt's schon auch immer wieder. Wir sind jetzt im konkreten Fall an die Grenze zum Sudan gefahren und dort hat sie auch Geflüchtete getroffen. Das waren dann Gespräche, die dann mal auch eine Stunde gedauert haben. Aber die sind dann angesichts der Lage, sind das auch sehr, sehr kurze Gespräche. Man platzt da quasi rein, die Ministerin mit einem Tross an Leuten, Kameraleuten, Fotografen, Journalisten dabei. Dann sitzen da in einem Zelt Geflüchtete, erzählen ansatzweise ihre Geschichte. Es sind dann auch oft mehrere gleichzeitig, die dort sprechen. Und dann nach einer Stunde geht's weiter. Man ist eigentlich kaum in der Situation angekommen. Die Menschen haben kaum erzählen können, was eigentlich wirklich passiert ist, in welcher Lage sie gerade wirklich sind. Und dann geht es schon wieder weiter.
Hast du das Gefühl, dass Svenja Schulze da dann wirklich ein Ohr für hat in dem Moment?
Doch. Sie hat schon ein Ohr dafür und sie fühlt da durchaus auch mit. Also es gab Situationen, wo dann auch einfach Tränen geflossen sind, weil selbst in diesen kurzen Begegnungen ja, dieses furchtbare Leid, das die Menschen erlebt haben, dann doch durchschimmerte.
Die Republik Tschad, du hast es eben schon so angerissen, liegt westlich vom Sudan, wo seit dem April des vergangenen Jahres ein blutiger Machtkampf herrscht. Millionen Menschen flüchten und genau darum ging es dann eben auch Ministerin Schulze. Denn Deutschland will ein Integrationsprojekt für sudanesische Geflüchtete unterstützen. Jetzt deine Einschätzung, ist das ausreichend oder kann das nur ein Ansatz sein?
Das kann nur ein Ansatz sein. Also Entwicklungszusammenarbeit insgesamt, auch Übergangshilfe, sind nur Ansätze, einfach weil die Dimensionen der Katastrophen so groß sind, dass man da gar nicht hinterherkommt mit den Mitteln, die im Augenblick zur Verfügung stehen. Also es gibt ja das Ziel, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes auszugeben für Entwicklungshilfe und das wird Deutschland wieder verfehlen, das werden viele andere Staaten auch verfehlen. Und die Dimensionen sind einfach zu groß, als dass man da wirklich den entscheidenden Unterschied machen kann. Aber man kann eben ein bisschen helfen.
Beschreib uns mal die Situation, die du vorgefunden hast oder die du angetroffen hast in dieser Grenzregion Tschad-Sudan.
Ja, in der Grenzregion Tschad-Sudan sind Hunderttausende Geflüchtete in sehr, sehr kurzer Zeit über die Grenze gekommen, haben dann auf der tschadischen Seite Camps aufgebaut, Flüchtlingssites, man darf sie eigentlich nicht offiziell Flüchtlingslagercamps nennen, weil die einen Mindestabstand von der Grenze haben müssen. Das heißt, am Anfang, ich war auch ein Jahr zuvor dort, war das komplett improvisiert, es war keine Infrastruktur da. Und mittlerweile sind aber die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen da etwas hinterhergekommen und haben so eine Basisinfrastruktur aufgebaut. Aber es sind da quasi kleine Städte entstanden, unter extrem schwierigen Bedingungen. Also wenig zu essen, schwieriger Zugang zu Wasser, plus eine tschadische Bevölkerung, die auch von allem viel zu wenig hat. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Die tschadische Gesellschaft muss diese vielen Menschen auch irgendwie aufnehmen. Und die Bereitschaft ist da, was sehr beeindruckend ist. Aber es ist eine Herausforderung, da der Tschad eines der ärmsten Länder der Welt ist.
Jetzt ist so eine Regierungsreise oder wenn du mit dem, wie du sagst, mit dem Regierungsflieger da ankommst, nicht dein normales Tagesgeschäft, sondern du bist eigentlich sonst, wenn du die Region besuchst, die Sahelregion, eher alleine unterwegs. Wie fällt dein Fazit eines solchen Trips aus? Bist du da enttäuscht?
Kommt drauf an, in Bezug auf was? Enttäuscht auf den Verlauf der Recherche oder?
Nee, dass so wenig eigentlich dann doch letztendlich eingeleitet wird an Hilfe.
Ja. Ich glaube, jetzt im konkreten Fall am stärksten enttäuscht war ich von der Wiederannäherung mit der tschadischen Regierung. Also man muss dazu sagen, dass der Tschad 30 Jahre lang von Idriss Deby regiert worden ist, mit sehr, sehr harter Hand, diktatorisch, brutal. Der ist dann bei einem Aufstand von Rebellen gegen sein Regime 2021 gestorben. Und das Militär hat dann damals keine Wahlen abgehalten, sondern seinen Sohn ernannt zum neuen Präsidenten. Und der hat den Kurs seines Vaters fortgesetzt. Einige aus der Zivilgesellschaft sagen, er hat ihn sogar intensiviert, ist noch brutaler geworden. Und hat dann jetzt im Mai eine Wahl stattfinden lassen, die alles andere als eine Wahl gewesen ist. Also ein paar Tage vor dem Urnengang ist einer der wichtigsten Oppositionellen von Sicherheitskräften erschossen worden. Schon zuvor bei Protesten gegen Deby Junior sind hunderte Menschen gestorben, hunderte im Gefängnis gelandet unter brutalsten Bedingungen. Und er hat aber diese Wahl eingeleitet, die alles andere als fair war, hat sie gewonnen. Und das ist dann schon ein Anlass für die Bundesregierung, sich diesem Regime wieder anzunähern. Und das sind dann so Momente, die enttäuschend sind, weil dann auch bei so einer kurzen Reise der Raum fehlt, um ja Zwischentöne erkennbar zu machen, auch in der Haltung Deutschlands zu so einem Staat.
Du bist Journalist, Fotograf, du lebst eigentlich in Berlin. Woher stammt deine, was ist es, Afrika-Begeisterung, dass du dich intensiv mit diesem Sahelgebiet auseinandersetzt und darüber berichtest?
Ja, es gibt sicher so eine biografische Dimension. Also ich bin in Itzehoe in Schleswig-Holstein geboren.
Das ist weit weg von der Sahelzone.
Das ist sehr weit weg von der Sahelzone. Deutlich kühler, deutlich ruhiger, deutlich langweiliger.
Was? Das sagst du.
Mein Vater stammt aber aus Nigeria. Mhm. Und deswegen gibt es so eine biografische Dimension. Aber am Ende hat die, glaube ich, gar nicht die entscheidende Rolle gespielt. Als ich angefangen habe, Auslandsberichterstattung zu machen, habe ich mich vor allem auf die Türkei damals konzentriert, den Nahen Osten. Und war für die Redaktion, für die ich damals gearbeitet habe, aber auch für Sicherheits- und Verteidigungspolitik zuständig. Und das führte mich dann irgendwann nach Mali, wo die Bundeswehr stationiert gewesen ist. Und ich bin in diesem Land angekommen und das hat mich fasziniert wie kein anderer Ort, den ich zuvor gesehen habe.
Warum?
Also man kennt es vielleicht so aus Fernsehen und Serien, den bekannten Mexiko-Filter, wenn das ganze Bild so orange-gelb ist. Und den gibt es in der Sahelzone echt, einfach weil so viel Wüstensand in der Luft hängt. Das war so ein Naturerlebnis, das hat mich begeistert. Dann erinnere ich mich immer an eine Patrouillenfahrt, die ich dann mit der Bundeswehr gemacht habe, mitten in der Nacht. Und irgendwann sind wir angehalten, ausgestiegen mit Nachtsichtgeräten. Man hat alles so im Grünschimmer gesehen und dann plötzlich liefen Hyänen um uns rum und haben Lärm gemacht. Und das waren einfach so Erlebnisse, das habe ich so vorher nicht erlebt. Das hat mich gepackt. Und dann die ersten Kontakte mit den Menschen, wo ich gespürt habe, da sind so unglaublich reiche, besondere Kulturen. Ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden, das wollen wir nicht. Das hat mich total fasziniert und ich wollte dann wieder hin und bin dann mehrmals nach Mali gereist und merkte dann sehr, sehr schnell, wenn ich Mali so richtig verstehen will, dann muss ich die Nachbarländer Malis auch verstehen, weil die sehr, sehr stark verzahnt sind. Die Grenzen, die zwischen diesen Staaten verlaufen, waren ja nicht immer da, sondern wurden relativ willkürlich gezogen. Und so bin ich dann von Mali, habe ich mein Interessengebiet ausgeweitet und mittlerweile ist es ja die Sahelzone.
Und wann begann es sozusagen nach dieser ersten Mali-Reise, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit in deinem Kalender gab mit Trips in die Sahelzone?
Na, diese erste Reise war 2017 und dann fing es eigentlich an. Ich glaube, ich war dann im Jahr danach dann auch wieder da und dann wurde die Schlagzahl immer höher. Und jetzt bin ich bestimmt 4-5 Mal im Jahr dann tatsächlich vor Ort und pendel dann quasi zwischen Berlin und den Staaten in der Sahelzone.
In was für ein Leben tauchst du, wenn du vor Ort bist, ein? Also Mexiko-Filter ist das eine, den ich jetzt gelernt habe. Aber was ist das? Auf welche Menschen triffst du? Du sagst in deinem Buch, was du gerade rausgebracht hast, Putsch heißt es, da gehen wir nachher natürlich auch noch näher drauf ein, dass du eigentlich die Geschichten der Menschen sammelst, die du triffst. Auf was für Menschen triffst du?
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also Ich habe ja erwähnt, wie ich das erste Mal nach Mali kam, im Kontext der Bundeswehrmission, die es damals noch gab. Und es ist eine Region, die einfach in einer enormen Sicherheitskrise steckt. Also Terrorgruppen, verbunden mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat, sind dort aktiv und haben seit 2012, 13 ihre Machtbasis immer weiter ausgedehnt. Und das heißt, ich treffe dann oft auf Menschen, die unter dem Druck dieser bewaffneten Gruppen stehen. Gleichzeitig ist die Sahelzone eine Region, die massiv vom Klimawandel getroffen wird. Also die Temperaturen erhöhen sich dort 1,5 Mal so schnell wie im globalen Durchschnitt sonst. Und das hat natürlich auch extreme ökonomische Verwerfungen. Dann extrem instabile, korrupte, fragwürdige Regierungen, die dort am Walten waren. Wir kommen, glaube ich, später noch dazu, dass es dann eine Putschserie gegeben hat, die viel verändert hat. Und ich treffe auf Menschen, die unter diesen wahnsinnig schwierigen Bedingungen leben, aber trotzdem ein wahnsinnig reiches, besonderes, interessantes Leben führen. Und ich versuche mal mit den Menschen dann Dinge aus ihrem Alltag zu erleben. Wie kommen sie durch diese schwierigen Lebensphasen durch? Was machen sie? Was wünschen sie sich? Was wollen sie für sich und ihre Zukunft? Und so versuche ich eben dann ganz nah an die Menschen ranzukommen. Ich glaube auch, das ist unerlässlich, weil man die Region sonst nicht versteht. Es gibt so viele Feinheiten, Details, die da wichtig sind. Das kann man nicht vom Schreibtisch analysieren. Das kann man auch nicht rausfinden, wenn man in der Hauptstadt dieser Länder mit Experten spricht. Da muss man ganz, ganz nah ran, um wirklich zu verstehen, was in der Region los ist.
Ich habe nochmal die Meldungen der letzten Tage mir angeschaut. Es gab Nachrichtenmeldungen aus Afrika, nämlich dass ein Touristenboot vor Ägypten gesunken ist und es auch Todesopfer dort gibt und Vermisste weiterhin. Isio Erich ist zu Gast in SWR1. Leute, du bereist den afrikanischen Kontinent als Journalist recht häufig. Die Sahelzone ist dein Berichterstattungsgebiet. Warum erreichen uns aber Meldungen und Berichte über grundsätzliche politische Lagen dort eher weniger?
Ja, ich glaube, es ist ein großes Desinteresse, das da in Europa auch herrscht. Gefühlt ist der Kontinent sehr, sehr weit weg und das, was dort passiert, betrifft Menschen in Europa nicht unmittelbar, so die Wahrnehmung. Ich glaube, es ist grundfalsch. Vieles kommt früher oder später, direkt oder indirekt, sehr wohl bei uns an. Und dann, glaube ich, ist das Dilemma, dass Afrika in der Wahrnehmung von vielen Menschen sowieso der Kontinent der permanenten Krise ist. Und die Kontinuität des Leidens hat keinen Nachrichtenwert. Deswegen findet diese Region, glaube ich, sehr, sehr wenig Niederschlag in der Berichterstattung und in den Debatten in Deutschland.
Man muss natürlich auch sagen, die Meldungen, die dann halt überwiegen, sind bei uns der Krieg in der Ukraine, Gaza. Da haben wir natürlich dann auch ein anderes Verhältnis zu. Das eine ist viel näher an Deutschland ran und es gibt eine aktuelle Bedrohungslage. Ich habe mir allerdings mal, um so eine gewisse Dimension rauszuarbeiten oder deutlich zu machen, einen Kommentar rausgepickt, der Generalsekretär des norwegischen Flüchtlingsrates. Der hat nämlich die internationale Gemeinschaft eigentlich kräftig angezählt. Er sagt, die humanitäre Krise im Sudan sei größer als die Krisen in der Ukraine, in Gaza und in Somalia zusammen. Mit Blick auf die Ernährungslage und die Hungersnot in Teilen des Landes stünden 24 Millionen Menschenleben auf dem Spiel. Wenn wir uns alle einig sind, sagt er, dass das menschliche Leben überall auf der Welt gleich viel wert ist, dann sollte der Sudan jetzt oben auf der Liste stehen, fordert er. Gehst du damit?
Da würde ich mitgehen, ja. Es ist einfach, wenn man sich die Dimensionen anschaut, die sind gigantisch. Und wenn man überlegt, was an Aufmerksamkeit, aber auch an Mitteln in die Region fließt, dann ist das relativ bescheiden. Also ich gehe nochmal zurück auf die Reise mit Entwicklungsministerin Schulze, die dort neue Investitionen für Projekte im Wert von 57 Millionen Euro mitgebracht hat. Davon baut man in Deutschland ein paar Kilometer Autobahnen. Und da gibt es schon eine manchmal schwer zu verstehende Verschiebung der Aufmerksamkeit, was den afrikanischen Kontinent angeht und andere Regionen. Ich glaube, kritisch ist, fühlt man sich in Europa unmittelbar betroffen von dem, was dort passiert, oder eben nicht. Und oft ist das nicht der Fall, wenn es um Afrika geht.
Und die eben beschriebene Notlage für den Sudan, die lässt sich ja auch übertragen auf einige andere Länder in Afrika, auch die du regelmäßig bereist.
Absolut. Also wenn man sich das Jahr 2023 anschaut, dann wurden in der Sahelzone mehr als 10.000 Menschen ermordet in den Konflikten rund um islamistische Gruppen, Terrorgruppen, bewaffnete Gruppen. Und Allein in der ersten Hälfte 2024 waren es 3000 Zivilisten. Bis zum Jahresende kann man davon ausgehen, dass es ein neuer Rekord sein könnte. Es gab große Ereignisse, die gar keinen Niederschlag gefunden haben. Im September hat ein Ableger von Al-Qaida in Bamako, der Hauptstadt Malis, ein Attentat ausgeführt, eine Gendarmerie-Schule der Polizei angegriffen, 77 Menschen mindestens getötet, Hunderte wurden verletzt. Und das hat in den Nachrichten in Deutschland praktisch keine Rolle gespielt. Das fiel dann ausgerechnet in eine Zeit, in der man in Deutschland sehr wohl über Terror und Attentate gesprochen hat. Allerdings vor dem Hintergrund des Attentats von Solingen, wo ein Attentäter, ich glaube, 3 Menschen getötet hat, mehrere verletzt hat. Und es war für mich frappierend, dass in dieser ganzen Debatte es nicht geschafft wurde, über den Tellerrand Deutschland-Europa hinauszuschauen und zu gucken, was ist in Sachen Terror eigentlich in der Welt los. Sondern man kreiste dann um Themen wie Zurückweisung an der Grenze und Messerverbotszonen in deutschen Städten. Und wenn man sich die Dimension in anderen Teilen der Welt, insbesondere der Sahelzone, anschaut, dann ist da ein komplettes Missverhältnis. Und ich glaube auch im gewissen Rahmen so ein außenpolitischer Offenbarungseid. Also man doktert irgendwie an Symptomen von Terror herum, ohne wirklich die Ursachen in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, was du angesprochen hast, diese Ignoranz, die es quasi gibt, dass so wenig Aufmerksamkeit da ist auf der Region, die ist natürlich auch ein Rekrutierungsfaktor für bewaffnete Gruppen, sowohl in der Sahelzone, als auch wenn es um Menschen geht, die sich vielleicht hier in Europa dafür einsetzen, die Ziele von Terrorgruppen zu erfüllen.
Wie kann ich mir deine Vorgehensweise als Journalist vorstellen? Du lebst eigentlich in Berlin, bist oft genug in deinem Berichterstattungsgebiet der Sahelregion, aber nur vom Schreibtisch würde nicht gehen und nur vor Ort wahrscheinlich auch wäre zu kostspielig.
Wäre zu kostspielig, hat dann für mich natürlich auch damit zu tun, dass ich in meiner Heimat in Berlin vernetzt bin, dass da Menschen sind, die mir wichtig sind, bei denen ich auch in der Nähe bleiben möchte. Und von daher habe ich eben dieses Spagat zwischen Berlin und der Sahelzone.
Aber vernetzt nehme ich auf, dieses Stichwort, dein berufliches Netzwerk, das muss extrem gut sein und dann halt über verschiedene Kontinente automatisch gespannt sein.
Genau, ich bin extrem darauf angewiesen, vor Ort gute lokale Mitarbeiter zu haben. Also im Journalismus sprechen wir dann von Fixern, die zum einen bestens in der Bürokratie in diesen Staaten vernetzt sind, um einfach Zugänge für mich zu eröffnen. Also sei es, dass ich in einer schwierigen Situation die Hauptstadt verlassen kann und in andere Landesteile darf. Solche Dinge, die dann aber auch da sind, mir dabei zu helfen, die Kulturen besser zu verstehen, einfach weil sie ihr ganzes Leben dort verbracht haben. Also das sind ganz, ganz wichtige Personen für mich bei meinen Recherchen. Ohne die wäre vieles überhaupt gar nicht möglich. Sind aber auch Personen, auf die ich dann besonders Acht geben muss, denn die Regierung in der Region haben die natürlich auf dem Schirm. Und wenn da irgendetwas passiert oder meine Recherchen etwas auslösen, was denen nicht passt, dann bin ich wahrscheinlich schon außerhalb des Landes. Meine Mitarbeiter sind aber noch da. Und da übernimmt man natürlich auch eine große Verantwortung mit.
Wie groß kann ich mir die Gefahr vorstellen? Was passiert dann da tatsächlich? Hat es solche Fälle schon gegeben?
Leider ist es eine zunehmende Gefahr. Also wir haben in der Region in den vergangenen Jahren eine Serie von Militärputschen gesehen. Angefangen in Mali, dann in Burkina Faso, also Mali 2020, Burkina Faso 2022, 2023 in Niger. Und es ist ein Streifenland entstanden, der vom Atlantik im Westen 3000 Kilometer quer über den Kontinent bis ans Rote Meer führt, in dem ausschließlich Soldaten das Sagen haben. Und gerade im Zentrum der Sahelzone, also Mali, Burkina Faso und Niger, werden diese Regime zusehends repressiv. Ich glaube, das drastischste Beispiel ist Burkina Faso. Dort werden oppositionelle Gegner des Regimes in Uniform gesteckt und an vorderste Front in Kampf gegen Dschihadisten geschickt. Und die kommen dann eben nicht wieder. Andere verschwinden einfach oder werden festgenommen und man weiß nicht, was aus ihnen wird. Das heißt, die Menschen dort sind unter extremem Druck mittlerweile. Und das hat zugenommen über die Jahre. Und damit eben auch meine Fixer. Oft kann ich sie in Artikeln nicht erwähnen, weil es Gefahren für sie bedeuten würde.
Ist Vertrauen relativ oder sehr wichtig in deinem Beruf zu deinen Verbindungsmenschen in den jeweiligen Ländern?
Absolut. Gerade wenn es darum geht, in Regionen vorzustoßen, die nicht so sicher sind, also weil dort bewaffnete Gruppen operieren, dann muss ich mich A, darauf verlassen können, dass meine Mitarbeiter gut einschätzen können, wie weit wir da vordringen können. Ich muss sicher sein, dass die auf meiner Seite sind und mich nicht verkaufen oder einfach da lassen, sobald es brenzlig wird. Also da muss schon absolutes Vertrauen herrschen. Und ich muss mir sicher sein, dass sie auch die Situation dann in einem Maße einschätzen können, wie es mir selbst dann manchmal gar nicht möglich ist. Natürlich habe ich mein Sensorium, um kritische Situationen wahrzunehmen. Aber es gibt immer Feinheiten, die ich als jemand, der in Europa sozialisiert ist, nicht erkennen kann. Aber jemand, der von dort ist, schon. Und da muss ich mich auch verlassen können, dass dann die Alarmglocken angehen und mein Fixer mir das sagt und wir uns dann möglichst schnell wegbewegen aus dieser Situation.
Wir haben eben schon deutlich gemacht, dass die deutsche Aufmerksamkeit, was Themen aus Afrika, aus der Sahelzone angeht, nicht so richtig geschärft ist. Was ist, hast du dir selber einen Auftrag gegeben? Was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen, dass wir da genauer hinschauen?
Ja, absolut. Also ich glaube vor allem erstmal ein Bewusstsein für diese Region entwickeln. Was ist da eigentlich los? Und dann die ganz große Frage, was haben wir als Europäer eigentlich mit der Lage vor Ort zu tun? Und da gibt es ganz, ganz viel. Also ich habe diese Serie an Militärputschen angesprochen. Der Ausgangspunkt für diese Putsche war die fatale Sicherheitslage. Aber kurz nach den Putschen war es in Mali, Burkina Faso, Niger so, dass große Teile der Bevölkerung auf die Straßen gegangen sind, protestiert haben, lautstark. Und zwar nicht dagegen, dass ihre Präsidenten gestürzt worden sind, sondern sie haben den Putschisten zugejubelt und haben gesagt, es ist gut, dass ihr einen Bruch herbeiführt. Und wir erwarten von euch, dass ihr neue Verhältnisse schafft. Souveränität, Unabhängigkeit. Denn viele Menschen, gerade in der Sahelzone, glauben, dass sie in den 1960er Jahren nie wirklich echte Unabhängigkeit bekommen haben, sondern dass der Kolonialismus auf versteckten Wegen fortgeschrieben worden ist. Und dass das ein Grund dafür ist, dass die Lage in dieser Region bis heute so schwer ist, weil europäische Staaten den Kontinent weiter ausgebeutet haben und das mit der Hilfe von korrupten politischen Eliten in ihren eigenen Ländern.
Aus den Schulgeschichtsbüchern kennen wir alle den deutschen Kolonialismus, ziemlich unrühmliches Kapitel. Issio Erich ist weiter zu Gast in S-Ferns Leute und du sagst, dass dieser Kolonialismus heute einfach weitergeht, aber anders, nämlich wie?
Vielleicht kurz ein Einwand, aus den Schulbüchern kennen wir den deutschen Kolonialismus eigentlich nicht. Das ist erst relativ neu, dass man sich damit ernsthafter auseinandersetzt.
Gerade
die Bundesrepublik hat eigentlich ihre Kolonialgeschichte weitgehend ignoriert. Also man hat sich dann viel mit dem Holocaust, dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Aber was in Tansania, in Namibia geschehen ist, das wissen bis heute viele in Deutschland nicht. Und da klafft eine große, große Lücke.
Ist notiert.
Was das Ende des Kolonialismus angeht, finde ich es gerade bei meinem Berichterstattungsgebiet bei der Sahelzone wichtig, erstmal auf Frankreich zu schauen. Mhm. Frankreich war dort die Kolonialmacht. Und man muss zurückgehen in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Weltordnung wurde neu aufgeteilt damals. Und Frankreich machte sich große Sorgen, dass es nicht mehr Weltmacht sein könnte in dieser neuen Weltordnung. Und der General und spätere Präsident Charles de Gaulle hat gesagt, wir brauchen unser Kolonialreich, um Frankreichs Größe zu bewahren. Und gleichzeitig gab es in Afrika immer stärkere Unabhängigkeitsbewegungen. Und de Gaulle hat dann eine Strategie ersonnen, um die Kolonien in die Unabhängigkeit zu entlassen, aber trotzdem den Einfluss zu wahren. Und das Ganze nennt sich Françafrique. Das klingt nach einer wilden Verschwörungstheorie, aber es ist wirklich akribisch dokumentiert von Wissenschaftlern, von Aktivisten, von Journalisten, was dann geschehen ist. Also im Zentrum der Françafrique stand dass die Methode, dass man sich quasi Staatschefs herangezüchtet hat. Also schon zu Kolonialzeiten hat Frankreich bestimmt, wer höhere Bildung in den Kolonien bekommt. Das heißt, in den ehemaligen Kolonien war eine Elite, die komplett französisch sozialisiert gewesen ist. Mhm. Und dann hat Frankreich darauf gesetzt, Leute, die Frankreich nahestanden, die bereit waren, Frankreichs Politik in der Region zu vertreten, diese Menschen zu fördern. Und bei denen es nicht der Fall ist, die hat man gestürzt oder stürzen lassen. Also ein plastisches Beispiel ist in Togo. Der erste Präsident des Landes, Silvanus Olympio, wollte nicht nur mit Frankreich enge wirtschaftliche Beziehungen aufbauen, sondern auch mit den USA und Großbritannien und hat sich dafür engagiert. Eines Nachts im Jahr 1963 kamen dann ehemalige Mitglieder der französischen Fremdenlegion zu seinem Haus, wollten ihn überfallen und umbringen. Olympio konnte sich fliehen, hat sich in Richtung amerikanische Botschaft bewegt, wurde dann aber am nächsten Morgen vor den Toren der amerikanischen Botschaft tot aufgefunden. Der französische Botschafter, der damals vor Ort war, war die ganze Nacht über die Vorgänge informiert. Das kann man rekonstruieren aus seiner Telefonkommunikation damals. Mhm. Und ist nicht eingeschritten. Also er hat diesen Mord geschehen lassen. Und als wäre das nicht deutlich genug, hat Charles de Gaulle ein paar Tage später dann dieses ganze Ereignis noch kommentiert und sagte, er, also Olympio, ist dort bestraft worden, wo er gesündigt hat. Also vor der amerikanischen Botschaft. Und das ist nur so ein Beispiel, wie Frankreich nach dem eigentlichen offiziellen Ende des Kolonialismus weiterhin Einfluss genommen hat. Also Präsidenten stürzen, Rebellion anfachen und so weiter und so fort. Und das zieht sich im Prinzip bis in die Gegenwart hinein. Und das ist der Grund, warum für viele Menschen in der Region, in der Sahelzone, der Kolonialismus nie wirklich aufgehört hat. Und da landet man dann auch schnell bei aktuellen Ereignissen. Wir kommen auf den Tschad zurück. Mhm. Nach dem Tod Debis war der Ehrengast auf der Beerdigung Emmanuel Macron, der französische Präsident. Er saß dann neben dem Nachfolger, dem Sohn Debis, und hat von dem gestorbenen Vater, von einem tapferen Krieger geschwärmt und einem engen Partner Frankreichs. Und hat zugesichert, dass er alles tun werde, um die Stabilität des Tschad weiter zu fördern. Das heißt eben, den Fortbestand dieser Familiendynastie aufrechtzuerhalten. Und das verrät, glaube ich, sehr, sehr viel darüber, wie diese Strukturen, die damals angelegt worden sind von Charles de Gaulle bis heute, fortbestehen. Alle Präsidenten haben das abgestritten, dass sie es tun würden. Aber dann gab es immer wieder Beispiele, wo dann die France-Afrique doch wieder durchschimmerte.
Welche Ziele verfolgt denn dann Frankreich aktuell?
Ja, seit der Serie der Putsche hat sich das alles natürlich nochmal verschoben, weil die Menschen in der Region gesagt haben, bis hier und nicht weiter, wir sind endgültig leid. Frankreich wurde da maßgeblich aus der Sahelzone verdrängt. Aber Ziele waren größeres globales Gewicht, einfach weil man zum Beispiel in den UN-Vollversammlungen mehr Staaten hat, die mit Frankreich zusammen abgestimmt haben. Es ging explizit um Zugang zu Rohstoffen, gerade in Niger, wichtige Uranvorkommen. Zeitweise kam ein Viertel des Urans, das in europäischen Atomkraftwerken eingesetzt worden ist, aus Niger. Und das waren einfach Quellen, zu denen Frankreich Zugriff hatte und wo französische Unternehmen auch viel, viel Geld mitverdient haben. Und dann natürlich die Möglichkeit, auch geopolitisch irgendwie zu wirken aus der Region heraus. Das sind so die Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben für Frankreich.
Um die deutsche und europäische Afrikapolitik geht es jetzt in SWR1 Leute mit dem Journalisten Issio Erich. Mit aktuellem Blick auf das Engagement, gehen wir mal so vor, welche Schulnote würdest du Europa ausstellen?
Ganz schwer zu sagen. Also Europa ist auch sehr, sehr gespalten, was die Afrikapolitik angeht. Also nach der Serie der Putsche gab es Staaten, die gesagt haben, okay, Kooperation ist erstmal vorbei. Uns wurde deutlich gezeigt, wir sind da gerade nicht so sehr erwünscht. Mhm. Die haben sich dann stark zurückgezogen. Dazu gehört Frankreich, das die Zahl der Soldaten in Afrika drastisch reduziert hat, gezwungenermaßen auch, auch bei der Entwicklungskooperation zurückgefahren hat.
Und oft starke Ablehnung getroffen ist, wie du sie eben deutlich gemacht hast.
Genau. Also Frankreich hatte zum Teil keine Wahl und hat dann irgendwann auch gesagt, okay, nee, jetzt ziehen wir uns zurück. Wobei viele sagen, dass das nur so ein strategischer Rückzug ist und dass man in Paris eigentlich darauf wartet, dass man wieder im richtigen Moment zurückkehren kann, dann wenn die Juntas, die Putschisten, vielleicht nicht so performen, wie sich die Bevölkerung das wünschen. Dann gibt es Staaten, die, wie zum Beispiel Italien, die relativ engagiert sind, um Beziehungen auch zu den Militärregimen aufzubauen, Kooperation aufrechtzuerhalten und ja, so eine gewisse neue Transparenz einkehren zu lassen in den Umgang. Also nach dem Motto, wir machen es nicht so konspirativ wie die Franzosen. Mhm. Wir sagen, wir haben Interessen in Afrika und versuchen, Deals auf Augenhöhe rauszuholen. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni hat den Mattei-Plan aufgeworfen. Mattei ist ein ehemaliger Manager des Eni-Energiekonzerns mhm. und hat damit schon sehr deutlich gemacht, worum es ja eigentlich ging in der Kooperation mit Afrika. Und die deutsche Bundesregierung wiederum, die ist hin und her gerissen zwischen, man muss irgendwie mit den Putschisten im Gespräch bleiben, die Kritik der Bevölkerung auch aufnehmen und gleichzeitig gibt es Teile in der Bundesregierung, die einfach weitermachen wollen wie bisher. Das bedeutet eben, mit fragwürdigen Präsidenten zusammenzuarbeiten. Und da gibt es eine Anekdote, die ich sehr, sehr bezeichnend finde. Unsere Außenministerin ist ein bisschen früher in diesem Jahr in die Elfenbeinküste gereist, hat dort Alassane Ouattara getroffen, den Präsidenten der Elfenbeinküste. Der hat sie während seines Urlaubs empfangen in seiner Privatresidenz. Die beiden haben lustig über Fußball gescherzt und geplaudert. Und dann sagte Annalena Baerbock, dass die Elfenbeinküste ein wichtiger Partner in der regelbasierten Ordnung in der Welt wäre. Mit Blick auf die Putschstaaten nebenan, so mit dem Wink, so ja, wenn ihr Demokraten seid und unseren Werten entspricht, dann ist Kooperation möglich. Das Problem ist nur, dass Alassane Ouattara weit über seine eigentliche Amtszeit hinaus regiert hat. Mhm. Eigentlich schon längst hätte abtreten müssen, dann durch Tricks Präsident geblieben ist. Und kurz bevor die Ministerin dort aufgeschlagen ist, die Meldung die Runde machte, dass er auch für eine weitere vierte Amtszeit kandidieren wollen würde. Und da merkt man dann, es gibt so den Wunsch, dann doch einfach weiterzumachen wie bisher.
Ist das nicht auch so eine gewisse europäische Arroganz, dass wir uns irgendwie einbilden, wir können nach Afrika reisen, egal in welches Land, und denen dann auch mal zeigen, wie man es richtig führt und wie man eine Demokratie einführt, wenn es noch keine gibt? Das ist ja mal die Frage, passt das überhaupt?
Ja, ich glaube, in der Region stellt sich das fast nochmal ein bisschen anders dar. Denn es geht nicht darum, dass Deutschland darauf pocht, da unbedingt eine Demokratie nach deutschen Standards einzuführen, sondern im Augenblick sieht es eher so aus, ob es reicht, dass da irgendwie gewählt wird und man einen Partner vor Ort hat. Und ich glaube, da schwingt auch nochmal eine Dimension von Kolonialismus mit. Also man setzt an die eigene Demokratie ganz andere Ansprüche als die, die man dort etabliert. Und das hat vielen der Staaten dort massiv geschadet, weil einfach dysfunktionale, äußerst fragwürdige Regierungen dort die Geschicke geleitet haben und man in Deutschland so getan hat, als wären das, ich überzeichne es, etwas lupenreine Demokraten.
Das heißt, sobald es eine Wahl gibt, hat man zumindest den Schein gewahrt?
Ja, genau. Das haben wir im Chat gesehen. Ich habe das geschildert am Anfang. Deby, der dann seine Gegner ausgeschaltet hat, gewählt worden ist. Und schon das reicht. Und dann, also fragwürdig gewählt worden ist. Und nur der Umstand, dass eine Wahl stattgefunden hat, egal unter welchen Bedingungen, reicht, um schon wieder eine Annäherung einzuleiten.
Was ist deine Prognose? Wie geht's dort in den kommenden Jahren wohl weiter? Politisch, wirtschaftlich und auch was die europäische Einflussnahme angeht?
Ja, im Augenblick sind die Aussichten ziemlich bitter, düster. Die Hoffnung, dass die Militärs, die Macht dort übernommen haben, dass die für mehr Sicherheit für die Bevölkerung sorgen, die hat sich noch nicht realisiert. Die Sicherheitslage ist weiterhin schlecht, ist schlechter geworden. Gerade im September gab es den Anschlag in Bamako, von dem man hier kaum was mitbekommen hat. Das war eine echte Machtdemonstration von dem Al-Qaida-Ableger dort. Ich befürchte, dass es lange dauern wird, bis man diese Sicherheitskrise in den Griff bekommt. Dass die Menschen echter Demokratie näher gekommen sind, hat sich auch noch nicht wirklich realisiert. Die Juntas, die Macht übernommen haben, krallen sich im Moment an die Macht. Gerade wurde in Mali eines der letzten zivilen Mitglieder der Regierung geschasst, weil der zivile Premierminister es gewagt hat zu fragen, wann dann Wahlen stattfinden könnten und wie die Transition fortschreitet. Das heißt, auch da muss man sich auf einen relativ Langprozesse einstellen. Was aber viele Menschen in der Region sagen, ist, dass sie glauben, dass dieser Übergang notwendig ist, weil einfach die Strukturen, die zuvor angelegt worden sind, so tief verankert sind, dass es einfach Zeit braucht, um darüber hinauszukommen.
Welche Hoffnung hast du denn? Also ich meine, was wäre denn der nächste gesunde Schritt so in der Entwicklung, dass man es da halt selber wirklich wieder nach oben schafft?
Ja. Also ich setze ein bisschen Hoffnung in die Entwicklung in Senegal. Liegt am westlichen Rand der Sahelzone und dort gab es Wahlen und ein Präsident, der erst versucht hat, sich an die Macht zu klammern, hat dem öffentlichen Druck nachgegeben, ist abgetreten. Ich glaube auch angesichts der Entwicklung im Rest des Saals, wo er gemerkt hat, im Zweifelsfall werde ich eben gestürzt. Er ist dann freiwillig gegangen. Und die Partei, die dort gewählt worden ist, die hat einen ähnlichen Kurs, wie es die Juntas haben. Also Entkolonialisierung, Souveränität. Und wenn es eine Partei schafft, die demokratisch gewählt worden ist, das umzusetzen, dann könnte das Impulse setzen in die Staaten, die von Militärs regiert werden. Dass es auch dort bald zu Wahlen kommt und vielleicht diese Länder tatsächlich irgendwann einer echten, richtigen Demokratie näher kommen.
Wann machst du dich das nächste Mal auf den Weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gerade dabei, eine Akkreditierung für Mali zu bekommen, was nicht mehr ganz so leicht ist. Denn wie gesagt, die Repression unter der Militärregierung nimmt zu. Auch für Journalisten aus dem Ausland wird es schwieriger, ins Land zu kommen. Von daher hoffe ich, dass es schnellstmöglich passiert. Ich hoffe auf Anfang des nächsten Jahres.
Ein Punkt, den hatten wir bisher nur so angerissen, das sind die klimatischen Bedingungen. Wenn ich jetzt höre vom Potsdam-Institut für Klimaforschung, etwa für Burkina Faso, dass es bis 2040 dort deutlich mehr Regentage geben wird. Ist das eine durchweg gute Nachricht?
Nee, das klingt erstmal so, weil genau. Trockene Region, die kann ja Regen gebrauchen. Das Problem ist, der Regen kommt äußerst unvorhersehbar und die Rhythmen, an die sich Farmer und Viehzüchter gewöhnt haben, die passen nicht mehr. Plus, man hat jetzt gerade in den vergangenen Monaten extreme Überschwemmungen gesehen in großen Teilen der Region. Also im Tschad ganz extrem, in Niger wieder Hunderttausende, die fliehen mussten, viele Tote, weil der Boden dann das viele Wasser, das dann sturzartig kommt, nicht aufnehmen kann. Und da geht wahnsinnig viel kaputt.
Ich hatte am Anfang gesagt, Afrika-Kenner, wo du schon drüber geschmunzelt hast, weil du sagst, ey, Afrika ist so groß, da vertut man sich ja dann gerne auch. Das ist ja auch dann wahrscheinlich so der Laienblick auf einen Kontinent, dass du nicht ganz Afrika kennst, das ist mir schon klar. Aber danke, dass du da warst, sage ich jetzt schon mal. Ich komme mal zu den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Klaus hat geschrieben und gibt dir zum einen recht, alles richtig, was du sagst, aber sollte Deutschland oder sollten Deutschland oder Europa die Probleme der ganzen Welt lösen, die teils auch selbst verschuldet sind, Freiheit und Demokratie erreicht man nicht ohne die Opfer jedes Staates, ist jeder Staat ist selbst dafür verantwortlich. Was hältst du dem entgegen oder stimmst du dem zu?
Dem stimme ich nicht zu. Deutschland ist weit davon entfernt, die Probleme der ganzen Welt zu lösen. Also ich glaube, ein plastisches Beispiel dafür ist das Thema Migration. Wir tun jedoch sehr, sehr viel, damit möglichst wenig Geflüchtete in Deutschland ankommen und wenig Migrantinnen und Migranten. Aber dabei wird oft unter den Teppich gekehrt, dass Afrika viel, viel mehr Menschen aufnimmt, versorgt, unterhält, als es Deutschland tut. Allein die Zahl der Binnenvertriebene, das Beispiel Tschad, da sind allein aus dem Sudan mehr als 1 Million Geflüchtete mittlerweile. Und die übernehmen schon sehr, sehr viele Probleme selbst. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schiefes Bild, das man hat, dass Deutschland die Welt retten würde.
Hier kommt vielleicht noch etwas, was ich als schief ansehe, von Hubert Strobel aus Ostrach. Der schreibt, wieder so ein Gutmensch, der die Welt retten möchte. Die Leute hierher zu bringen, ist falsch. Damit möchte ich korrigierend eingreifen. Du bist ja kein Gutmensch, der jetzt hier irgendwie auf Spenden sammeln aus ist, sondern du bist Berichterstatter und hast das erzählt, was du da tatsächlich antriffst und die Leute, die Geschichten, die Leute dort erzählen. Die Leute hierher bringen, ist falsch, war aber auch nie deine Intention, dass du gesagt hast, das ist der einzige Weg, dass es den Ländern dort besser geht. Es gibt eine Frage vielleicht von Jessica Schenkel, die sagt, also die Mama von dir möchte ich auch nicht sein bei deinen Abenteuern, die du so machst. Gibt's da Reaktionen, dass deine Mutter sich Sorgen macht?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, sie schaut auch gerade zu und wird wahrscheinlich schmunzeln in diesem Moment. Ja, sie hat sich gerade in der Anfangszeit viele Sorgen gemacht. Und dann über die Jahre hat sie aber so Vertrauen gefasst, dass ich mich dort ja verantwortungsbewusst bewege, keine unnötigen Risikos eingehe. Und mittlerweile hat sie sich, glaube ich, ganz gut arrangiert mit der Situation. Und da bin ich ihr auch dankbar für dieses Vertrauen.
Wollte ich gerade sagen, das hat ja was damit zu tun, dass man dir vertraut, dass du die Situation richtig einschätzen kannst, so schwer das wahrscheinlich manchmal auch ist. Also, dass du ja auch auf Situationen triffst in den Ländern der Sahelzone, auf die du auf Berlins Straßen eher seltener triffst.
Absolut, ja.
Wieland hat geschrieben, sagt, Herr Erich sagt es richtig, es ist ein Machtkampf der dortigen Herrscher wie in den meisten afrikanischen Ländern. Die Herrscher sind vollgefressen und reich, das Volk darbt. Ich habe das zu Genüge gesehen in Afrika. Wer soll mal wieder den Staatsgeldbeutel öffnen? Deutschland, der Fisch stinkt vom Kopf, aber da geht man nicht dran. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich glaube, ich habe es mit meinen Ausführungen über die France-Afrique ja ganz gut geschildert, dass die stinkenden Köpfe dort zum Teil eben auch durch Europa dort gehalten werden. Und da kann man auch Deutschland nicht ausschließen. Es werden Präsidenten hofiert, die eine schlechte Politik machen, nichts für ihre Bevölkerung tun, weil man gerne vermeintlich verlässliche Partner in der Region haben möchte. Und das ist ein Problem. Und solange man als Bundesrepublik Präsidenten unterstützt, die nicht das Interesse ihrer Bevölkerung im Kopf haben, hat man eine gewisse Mitverantwortung dafür.
Gibt es eigentlich irgendwas, was jeder von uns auch machen könnte, um eine Situation dort vor Ort zu verbessern? Also, dass wir es auch vielleicht weg von dieser politischen Ebene bekommen?
Ja, ich glaube, ganz wichtig am Anfang ist, überhaupt erstmal hinzuschauen und zu gucken, was passiert da eigentlich. Und dann relativieren sich, glaube ich, auch viele der Probleme, die wir hier haben in Deutschland. Man merkt, es gibt Wichtigeres als... Ja, ich will jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber es gibt Wichtigeres als das, was einem so im Alltag beschäftigt. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit würde schon dazu führen, dass ein anderes Verhältnis zum Kontinent entsteht. Und dann sind es eben viele Dinge, die man nicht mal machen muss, sondern die man einfach nur unterlassen muss. Also viele Politiken mit Bezug auf Afrika führen einfach dazu, dass dort Wirtschaften kaputt gehen. Ich denke zum Beispiel an die Fischindustrie von Mauretanien. Es gibt eine gigantische Industrie, wo eigentlich verzehrbarer Fisch zu Mehl und Öl gepresst wird, der dann verschifft wird nach Europa, nach Asien, in die Türkei. Dort dann genutzt wird, um in Aquakulturen Lachs zu züchten, der dann bei uns im Tiefkühlregal landet, weil wir gerne frischen Lachs essen möchten. Wird Menschen in Mauretanien ja verzehrbereiter Fisch vorenthalten. Und davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele aus der Region.
Ralf Felten hat sich gemeldet und sagt, seit je und je erschließt sich mir nicht, warum Länder auf dem zum Beispiel rohstoffreichsten und bevölkerungsreichsten Kontinent Afrika sich offenbar nicht im Sinne von Staaten aller anderen Kontinente einigermaßen in An- und Abführung regelbasiert organisieren können. Und er gibt dann halt Beispiele aus Südamerika oder Asien. Und er hat Zweifel an der Struktur der sogenannten westlichen Entwicklungshilfe für Afrika. Zu Recht.
Zum Teil zu Recht. Also ich glaube, den Vergleich zu anderen Weltregionen, da würde ich mich zurückhalten, denn die kenne ich dafür einfach nicht gut genug. Ich kenne die Strukturen da nicht. Ich kann über die Sahelzone sagen, dass die politischen Systeme dort so instabil sind und so dysfunktional, unter anderem, weil Deutschland, Europa dort auch mitgewirkt hat, dafür gesorgt hat, dass sie so sind. Die Entwicklungszusammenarbeit ist so ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen ist sie massiv unterausgestattet. Zum anderen schafft sie auch Abhängigkeiten und da das richtige Maß zu finden, ist schwierig. Ich glaube, wichtiger für die Region wäre, dass man Wirtschaft ankurbelt als tatsächlich Entwicklungszusammenarbeit.
Issue Erich in SWR1 Leute. Das Buch heißt Putsch von dir und Jörg Aßmann hat geschrieben, danke für die Sendung und den Podcast mit Buchtipp. Den sollten doch bitte Menschen, die in der Außenpolitik tätig sind, auch in Zukunft gerne auf den Tisch bekommen. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.